Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Ja, was soll ich euch sagen? Es gibt diese Gespräche, die einfach das Herz und den Kopf berühren. Und genauso ein Gespräch durfte ich mit Swantje Almers führen. Gründerin von New Work Master Skills, Vordenkerin, Autorin und Podcasterin. Und in dieser Folge zeigt sich Swantje nicht nur unglaublich echt und authentisch, sondern auch sehr verletzlich. Wir sprechen über die Menopause und wieso eine richtige Behandlung hier entscheidend ist. Wieso dieses Thema neben vielen anderen relevanten Themen für die Arbeit der Zukunft wichtig ist und unbedingt noch mehr thematisiert werden darf. Und Swantje spricht über das Buch »Was du nicht hören willst«, das sie gemeinsam mit Anahita Ismail Zadeh geschrieben hat. Puh, diese Folge hat mich richtig getroffen. Viel Spaß dabei. Ah ja, herrlich. Diese Podcast-Folge, die startet schon sehr witzig, weil Swantje sich gerade in einem Lösungsmittel-High befindet. Wir haben gerade über Nagellack gesprochen, über die Kunst von Nagellack selber oder Nägel selbst anmalen und über die richtige Sommerfarbe. Gerne können wir da gleich auch nochmal ein bisschen einsteigen. Aber jetzt möchte ich erstmal, dass du dich meinen GästInnen vorstellst. Die meisten werden dich sicherlich kennen, aber vielleicht magst du nochmal selber sagen, wer bist du und was macht dich so aus, Swantje?
Ja, das ist eine ganz einfache Frage für den Start. Ich finde das echt so schwierig. Ich stelle mich ja sehr oft irgendwo vor und dann nimmt man ja immer so das, was in gefühlt auf links entsteht, bei der eigenen Positionierung. Ja. Also ich fange auch vielleicht mal mit an, dann können wir uns ein bisschen warm machen. Mhm. Also ich habe eine Unternehmensberatung gegründet, zusammen mit meinem Co-Founder Michael Trautmann, New Work Master Skills, und wir arbeiten sehr, sehr viel mit Führungskräften daran, neues Arbeiten wirklich auch umzusetzen. Und da spielt das Thema Führung auch eine wahnsinnig große Rolle. Also das ist das, was wir jeden Tag so machen. Dann ist es aber nicht das Einzige. Das heißt, du hast ja schon gesagt, einige kennen mich möglicherweise über LinkedIn. Da teile ich relativ viel. Ich habe jetzt auch gemeinsam mit meiner Podcast-Partnerin Anahita Ismail Zadeh ein Buch veröffentlicht. Das ist im April rausgekommen.
Ja.
Vielleicht sprechen wir auch später darüber. Das heißt, auch darüber könnte man mich kennen. Zumindest freue ich mich, dass wir dieses Buch geschrieben haben, weil es geht darum, welche unliebsamen Wahrheiten zum Thema Erfolg relevant sind und mit denen man sich auseinandersetzen darf. Und meine Aufgabe war, ist da zu jedem Kapitel Coaching-Übungen und Umsetzungsimpulse zu schreiben. Mhm. Und sowas macht mir halt total viel Spaß. Und ja, was macht mich aus? Also neben meiner schönen Nagellackfarbe, die ich ausnahmsweise heute habe.
Neon Orange, by the way.
Ja, genau. Und du hast ja auch sofort gefragt, wo gibt's den? Und
ja, ja.
Ja, auch.
Ja, ist schön.
Also ich glaube, so ein permanenter Zwiespalt oder so permanente Neugier, Grautöne zu entdecken, weil es könnte ja alles so einfach sein, wenn man über New Work und Führung spricht. Und es könnte ja alles so einfach sein, Leuten zu sagen, ja, so geht das und so müsst ihr das machen. Aber viel interessanter ist ja das Reingucken und zu schauen, okay, warum ist es nicht so einfach? Oder wo gibt es einfach diese Widersprüchlichkeit auch im Leben? Oder wie unterschiedlich, was sind auch Mitarbeitende? Das heißt, wie unterschiedlich muss ich manchmal führen? Oder was ist das, was wir vielleicht vordergründig alle denken? Also darum geht es mir auch auf LinkedIn bei meinem Post immer sehr. Und wie sieht eigentlich die Wahrheit hinter den Kulissen aus? Weil ich habe das Gefühl, in unserer Welt werden immer mehr einfache Erkläransätze gesucht, aber es sind halt auch nicht die, die wir brauchen, sondern wir müssen uns mit Grautönen auseinandersetzen, mit Widersprüchlichkeit und damit unseren eigenen Weg zu finden. Und das ist das, was ich auch jeden Tag machen muss. Und das mir auch nicht immer leicht fällt, aber das, was ich am spannendsten finde, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen und auch Menschen dabei zu begleiten, da einen Umgang zu finden. Und ich weiß, das klingt jetzt super abstrakt, aber wir können da ja tiefer reinschauen im Laufe dieses Interviews.
Ja, finde ich im Übrigen gar nicht. Also ich finde, dass du das voll auf den Punkt triffst. Wir leben ja in einer Zeit, die vor Herausforderungen steht, die wir so noch nicht gesehen haben, die wir so noch nicht gehandhabt haben. Und dafür braucht es logischerweise auch neue Ansätze. Und die finden wir in diesen Grauzonen mit Sicherheit. Deswegen bin ich großer Fan von eurer Arbeit, also von der Arbeit von dir und Michael, aber natürlich auch von dem Buch, was du mit Anahita zusammengeschrieben hast. Lass uns da gleich gerne mal ein bisschen einsteigen. Mhm. Du hast dich jetzt schon, ich fand das gerade so lustig, weil du gerade gesagt hast, man stellt sich ja oft so vor, wie man sich beispielsweise auch bei LinkedIn oder im Social Net oder auf Websites oder ähnlichem darstellt.
du bist ja, wenn man jetzt bei LinkedIn schaut, bist du Gründerin, du bist Vordenkerin, du bist Autorin. Aber was steht denn nicht in deinem Profil, was dich trotzdem als Menschen ausmacht und was auch sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen? Gibt es da irgendwas?
Also ich teile ja voll viel. Also wenn man, also in meinem Profil, vielleicht in der Profilbeschreibung, da schreibt man irgendwann mal so einen Text zusammen und den kopiert man da rein und gut ist und dann ist man ganz froh, dass man es hinter sich hat. Aber in meinen Posts geht es ja sehr, sehr, sehr viel um die Sachen, die mich gerade beschäftigen. Und auch um das, was hinter den Kulissen ist, zum Beispiel auch das Thema mentale Gesundheit. Ich spreche ja auch gerne und offen darüber, was meine toxischen Antreiber und Muster waren und wie es bei mir aussah, als ich irgendwann festgestellt habe, okay, so geht es nicht mehr weiter. Das heißt, ich versuche sehr offen und ehrlich zu teilen, was mich gerade beschäftigt. Das, was vielleicht nicht da steht, ist, dass man denken könnte, aber ich glaube, dass das trifft auf voll viele Menschen zu, dass ich eine eher extrovertierte Person bin. Und ich habe diese Anteile, das heißt, ich gehe total gerne raus, treffe Menschen, spreche mit Menschen, aber ich bin auch wahnsinnig gerne alleine. Irgendwo muss ein LinkedIn-Post herkommen.
Ja. Ja, es ist sehr, sehr spannend und tatsächlich etwas, obwohl, weiß ich gar nicht, wenn man dich kennt, ich habe dich jetzt ja schon ein paar Mal auch persönlich getroffen und also jetzt, wo du es sagst, würde ich auch sagen, ja, stimmt, so, ne? Also das passt auch zu dir, was du da beschreibst. Ich glaube aber klar, wenn man dich jetzt nur von außen über Social Media kennt, ohne dich wirklich mal näher gesprochen zu haben und so, dann wird der Eindruck mit Sicherheit erweckt. Also sehr, sehr spannend. Danke, dass du das teilst.
Gerne.
Stell dir mal vor, dein aktuelles Leben ist ein Soundtrack. Welche drei Geräusche oder kurzen Szenen wären darin unbedingt zu hören? Wichtig ist hier, du musst nicht lange darüber nachdenken. Es geht wirklich so um diese initialen Geräusche, die du hörst, wenn du an dein Leben denkst. Das kann irgendwas sein, vom Waldgeräusch, Kaffeeklirren, ein Handy ticken, sonst irgendwas.
Darf ich auch Bilder machen? Weil ich glaube, ich bin eher visuell als...
Ja, gerne.
Also das Erste, was mir einfällt, ist eine Wasseroberfläche. Das soll jetzt gar nicht so philosophisch sein, aber ich gucke einfach gerne auf Wasser. Ich kann zum Beispiel im Urlaub, darüber habe ich mich letztens noch mit anderen unterhalten, ich habe gar nicht das Gefühl, immer was machen zu müssen, sondern ich kann einfach stundenlang auf Wasser glotzen.
Ja, fühle ich.
Das liebe ich und das ist eher Wunschdenken, dass das jetzt Teil meines aktuellen Lebens ist, aber in ein paar Wochen fahre ich in den Urlaub und dann kann ich das wieder machen.
Ja.
Und dann das Zweite ist ein Baum, der schon gewachsen ist und der aber immer ganz viele neue Verästelungen findet und wo auch mal irgendwas nicht so schön wächst, wie man es gerne hätte, also kein Bilderbuchbaum, oder wo mal irgendein Ast gar nicht weiter wächst und irgendwo anders was rauskommt und so empfinde ich irgendwie mein Leben. Und man kann auch nicht vorhersagen, wo jetzt der nächste Ast rauswächst und es gibt auch nicht den großen Masterplan. Das wäre so vielleicht das zweite Bild, wo ich denke, es ist kein Idealbaum, aber ab und zu gibt es mal eine Blüte und so weiter. Ich will es jetzt auch nicht ewig ausführen. Das wird ja sonst auch langweilig. Und dann ist aber auch so, vielleicht doch als letztes Geräusch, sehr viel Stadtgeräusch. Also ich lebe in Hamburg in der Innenstadt und vielleicht gucke ich deshalb so gerne im Urlaub aufs Wasser, weil ich gucke jetzt auf eine Häuserwand. Also es ist schon ein bisschen Platz zwischen mir und der Wand. Da sehe auch Himmel und so. Aber auch zu Hause gucke ich auf das Parkhaus gegenüber. Das ist der Preis, wenn man sehr zentral wohnen will. Und es ist eigentlich auch immer laut. Und das ist was mich manchmal auch total anstrengt.
Ja, ich finde das voll krass. Ich war gerade im Urlaub. Ich bin tatsächlich vor 3 Tagen wiedergekommen oder 4 Tagen. Und mein Mann und ich, wir haben uns genau über das unterhalten und ich habe genau das gesagt. Ich habe gesagt, ich liebe Wasser, das ist mein Element. Ich liebe es, aus Wasser zu kommen, ich liebe es, im Wasser zu sein. Es gibt mir so viel Ruhe, so viel Balance. Ich liebe Sonne tatsächlich auch. Aber was ich mich jetzt gefragt habe, weil du hast gesagt Wasseroberfläche, du sagst Baum, du sagst Stadtgeräusche, ne? Auch das, diesen Kontrast dann gleichermaßen. Aber auch dieses Naturgebundene und dieses also einfach dieser Kontrast.
Ja.
Glaubst du, dass wir Menschen in der Zeit, in der wir gerade leben, dass sich immer mehr Menschen danach sehnen, mehr Ruhe, mehr Natur?
Ja, definitiv. Das glaube ich. Also, ob das jetzt bei allen immer Natur ist, das kann sein, muss aber nicht. Also bei mir ist es auch was, das auch eher so, ich bin jetzt Mitte 40, vielleicht auch eher so in den letzten 10 Jahren entstanden ist, vielleicht sogar ganz ehrlich eher in den letzten 5. Also ich weiß noch, dass wir irgendwann mal einen Urlaub geplant hatten für 3 Wochen auf eine Finca auf Mallorca, was ja irgendwie total gut klingt, aber da war, die war halt auch im Nichts. Und wir waren davor ein paar Tage in Palma und in Palma war ich total glücklich, weil ich bin dann in den Laden gegangen und habe mir hier einen Kaffee geholt und so und habe so meinen urbanen Lifestyle so gefeiert. Und dann habe ich wirklich die ersten Tage oder den ersten Tag, glaube ich, so richtig so eine halbe Panikattacke gekriegt und dachte, oh Gott, was sollen wir jetzt hier 2,5 Wochen auf dem Land machen? Ich kann mir nicht mehr einfach einen Kaffee holen, wenn ich mir einen Kaffee holen will. Und das ist ja alles ganz schrecklich. Und mein Freund, das ist so, entspann dich. So.
Oh Mann,
ich schon. Und dann habe ich gelernt, das auch so zu lieben. Aber deshalb ist es gar nicht so was, wo ich immer sagen würde, ich suche mir die entlegensten Orte. Also unser Urlaub jetzt ist zum Beispiel auch wirklich mitten in der Provence, wo gar nichts ist. Und das bereitet mir jetzt keine große Sorge. Aber ich glaube, früher hätte ich es nicht gemacht. Und deshalb ist es vielleicht nicht immer die Natur und die totale Abgeschiedenheit. Aber ich denke, die meisten Menschen sind entweder bewusst oder unbewusst permanent reizüberflutet.
Genau, das ist es. Und ich glaube, deswegen ist diese Balance, also ich stimme dir da total zu, ich merke das bei mir selber. Also ich kann das an meinem eigenen Beispiel, glaube ich, ganz gut festmachen und fühle mich oft reizüberflutet. Ich habe das auch schon mal zu dir, glaube ich, auf einem Event gesagt, so dass ich habe auch beide Anteile in mir, sicherlich mehr extrovertiert als introvertiert. Aber trotzdem ist es, desto älter ich werde, ist es für mich anstrengend, diese Gespräche zu führen, die Leute zu treffen, in einen Austausch zu gehen und so weiter. Und ich glaube, das ist okay. Und gleichzeitig extrem wichtig, dass wir uns deswegen unsere Ruheinseln suchen. Und die können für den einen eben ein Baum sein oder ein Wald, für die anderen das Meer, für die anderen ein ruhiger Ort in der Provence.
Oder ja, vielleicht sogar das Stadtleben. Mit dem Buch zu Hause, aber einfach mal, deshalb kann man mich auch nicht dazu bekehren, das wird auch ziemlich sicher so bleiben, mir einen E-Reader zuzulegen, weil wir einfach nicht auf ein weiteres Device gucken, sondern bei uns platzt die Wohnung aus allen Nähten an irgendwelchen Romanen, die ich durchgelesen habe und die da immer noch stehen. Also Fachbücher wäre schön, die sind ja alle im Büro und so und die lese ich auch nicht im Urlaub. Kann ich mich irgendwie nicht zu überwinden. Aber ich kann sehr schnell Romane durchlesen und ich schleppe dann auch 8 oder 10 mit in den Urlaub und werde wirklich kopfschüttelnd angeguckt und bin ganz froh, dass wir sehr häufig mit dem Auto in den Urlaub fahren.
Ja.
Aber diese Devices, also klar, ich habe mein Handy auch immer bei mir, aber ich merke auch, wie viel Kraft mich das kostet und auch gerade Social Media und solche Dinge, was ja bei uns in Teilen auch zum Beruf dazu gehört, aber ganz oft ist es ja auch einfach nur die Suche nach Ablenkung, also ist ja auch nicht fairerweise der Großteil, den ich da verbringe, verbringe ich da jetzt auch nicht beruflich. Man kann sich nur nicht komplett davon lösen und will man ja auch vor allen Dingen gar nicht, sonst könnte man das bestimmt. Und das, da merke ich, das ist so, das sind schon ganz schön viele Reize und man ist ja auch so darauf konditioniert, dass man sich dann immer, wenn irgendwo mal Stille ist, denkt, ja okay, dann mache ich mir jetzt einen Podcast an oder dann gucke ich mal, was auf Instagram geht und so weiter und ist ja auch schön, aber das andere darf man echt wieder lernen.
Ja, voll. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, in diesen Momenten, wo ich so überreizt bin und merke, dass ich jetzt gerade immer wieder die Ablenkung suche und wieder in das nächste Social Net hopse oder wieder irgendein To-Do mache, dass ich, wenn ich mich davon bewusst rausnehme und dann beispielsweise sage, ich gehe jetzt raus auf den Spielplatz mit meinem Sohn, in meinem Fall jetzt, ne? Oder ich treffe mich mit Freunden. das stimmt. Nee, ja, okay, warte, ich muss es vielleicht ein bisschen erläutern. Also ich gehe dann nicht auf den Spielplatz und spiele mit ihm in dem Sinne, sondern ich treffe ja auch meine Freundinnen, die auch Kinder haben und quatsch dann mit denen. Und die Kinder unter sich spielen so, ne? Also das ist wirklich Erholung tatsächlich. Und ich merke dann immer, wenn ich von solchen Gesprächen nach Hause komme, dass ich dann total beflügelt bin und aber auch so locker geschüttelt bin irgendwie, weißt du, und eben nicht diesen Stress innerlich spüre. Wie managst du das? Wie gehst du damit um?
Naja, also ich gehe selten auf Spielplätze. Es wäre auch komisch, wenn man kein Kind hat. Aber ich,
creepy,
Man kann sich auch angucken, was einem dann vielleicht so erspart bleibt oder so.
Ja.
Ist das bestimmt auch eine Beobachtungswiese dafür. Aber ich ziehe voll viel Energie aus guten Gesprächen. Und das klingt so blöde, weil, aber ich merke, dass so oberflächliche Gespräche mich richtig viel Energie kosten, während so tiefe Gespräche mir richtig viel Energie geben. Und die kann man sich natürlich nicht immer herbeiführen, aber es gibt natürlich Menschen in meinem Leben, mit denen ich das einfach gerne mache. Dann muss ich dazu sagen, ich gucke wahnsinnig gerne Netflix. Ja. Also es ist vielleicht nicht unbedingt die komplette Abkehr von Reizüberflutung, aber ich lege dann auch mein Handy weg, weil ich einfach nicht parallel noch drei andere Sachen angucken will. Und ich genieße das total und ich gucke zum Beispiel total gerne Dokumentationen. Das fühlt sich noch ein bisschen klüger an. Nicht alle sind klug davon, die ich anschaue, aber das ist sowas, was ich gerne mache. Und so wie ich ja auch gesagt habe, ich bin auch ganz gerne alleine und suche dann nicht unbedingt, habe dann nicht das Gefühl, dass ich dann unbedingt was machen muss. Und da merke ich, da bin ich irgendwie klüger geworden. Also früher hätte ich mir ein freies Wochenende direkt zugeplant und gesagt, ja, dann können wir ja uns mit denen treffen und dann kann ich ja hier und dann kann ich ja das noch erledigen. Und mittlerweile finde ich irgendwie so freie, ungeplante Zeit den größten Luxus.
Ja, mega schön. Svanche, jetzt sprichst du selber viel über toxische Muster, du sprichst über Frauengesundheit, du sprichst aber eben auch über gesunde Arbeitsumgebungen und versuchst oder gestaltest sie mit Michael gemeinsam. Gibt es denn in deinem Alltag als Gründerin Momente, in denen du spürst, dass dein Körper anders arbeiten möchte, als dein Kalender es vorgibt?
Klar, und zwar oft.
Ja, ja. Wie gehst du damit um?
Aber fairerweise muss ich sagen, ich bin besser geworden. Also, natürlich gibt es Tage, an denen im Kalender steht, dass ich ein Training gebe oder vor Menschen spreche, wo ich merke, ich fühle es erstmal nicht. Und dann ist es etwas, was ich natürlich trotzdem machen muss. Und dann schreie ich nicht Juhu oder mache irgendwelche Chaka-Moves, um mich da irgendwie reinzubewegen, sondern ich gehe halt hin, so, weil es steht im Kalender, die sind alle angereist, die bezahlen dafür. Das ist meine Aufgabe. Und ich glaube, das ist in Teilen auch wichtig, auch bei der ganzen Strömung, die dahin geht, so auf gar keinen Fall irgendwelche Sachen machen, die sich nicht gut anfühlen und so. Ich halte das für unrealistisch, wenn wir von Arbeit sprechen. Es ist immer noch Arbeit und wir werden immer noch dafür bezahlt. Und es ist total cool, wenn die Arbeit im Feld unserer Talente und so weiter liegt.
Ja.
Und dessen, was wir wollen, aber das funktioniert halt nicht jeden Tag. Und wenn ich vor Menschen rede oder mit Menschen etwas tue, dann ist das auf jeden Fall in meinen Talenten, aber es gibt nicht immer den Tag, dass ich das dann fühle, sondern manchmal wäre ich halt auch lieber alleine. So, aber ich hinterfrage das dann nicht. Also ich hatte das zum Beispiel gestern, ich gehe dann dahin und dann sind die erste halbe Stunde, muss ich mich da vielleicht ein bisschen reingrooven und den Gedanken loslassen, dass ich jetzt lieber irgendwas anderes machen würde. Und dann, wenn ich den losgelassen habe, dann funktioniert das auch total gut. So, ja. Es ist ja ganz oft, wenn wir denken, ich fühle das gerade nicht, ist das ja auch meistens so diese Anfangshürde. Und wenn wir die genommen haben und loslassen, was wir stattdessen gerne tun würden, dann ist es voll okay. Und das ist so eine Erkenntnis, die mir einfach total hilft. Und ich habe auch ganz oft so, dass zum Beispiel muss ich manchmal ja auch Konzepte machen und fühlt sich vielleicht nicht jeden Tag nach einem Konzept. Und manchmal bin ich auch super müde und denke, also wie soll ich jetzt auf einen klugen Gedanken kommen? Und dann denke ich ganz oft so, okay, mach doch mal eine halbe Stunde. Und wenn es nach einer halben Stunde sich immer noch richtig schlecht anfühlt, dann kann ich ja auch stoppen und was anderes machen. Aber dann habe ich es wenigstens versucht.
Ja.
Und zu 95% bin ich in einer halben Stunde ganz woanders und denke, ja, läuft doch irgendwie besser. Oder zumindest ist schon mal ein erster Entwurf da. Dann gucke ich halt in besserer Mut später nochmal drüber. Aber es hat sich eigentlich in der Regel immer gelohnt. Und deshalb ist das so eine, wenn wir von Graustufen sprechen, so bin ich auch eingestiegen, ist das eine Graustufe. Natürlich empfehle ich Menschen nicht, Dinge zu tun, die sie hassen. Das wäre irgendwie doof. Aber jeder Job bringt eben auch Sachen mit, zu denen man sich vielleicht erstmal ein bisschen überwinden muss oder sich überzeugen muss oder einfach mal einsteigen muss, um zu gucken, wie fühlt es sich denn wirklich an. Weil unser Gehirn uns ja auch manchmal einfach, ja, etwas Falsches widerspiegelt. Ich meine, unser Gehirn neigt zu Katastrophenfantasien, unser Gehirn ist sehr schnell, ich will nicht, ich kann nicht und so weiter. Und da finde ich es irgendwie wertvoll, das doch mal übers Tun auszuprobieren, ist das denn wirklich so?
Ich finde das einen total schönen und auch hilfreichen Gedanken und würde den sogar auch unterstreichen, wenn ich jetzt so an ein paar Dinge, Jobs denke, die ich gemacht habe, bei denen ich mir irgendwie unsicher war oder bei denen ich mich auch generell unsicher fühle. Ich glaube auch, dass dieses einfach Machen auf jeden Fall hilft, nicht zu viel drüber nachdenken und dieser Mindset-Shift, ne? Also dieses Loslassen von Katastrophengedanken, weil das ist ja eigentlich das, was dahinter liegt. Also wir katastrophisieren Situationen, statt einfach zu machen und dann gehen wir raus und merken, oh, war ja gar nicht so schlimm.
Ja, oder dieser Self-Talk, so, oh, jetzt muss ich da hin und oh, ich habe keine Lust und oh, eigentlich
will ich negativ, nicht. Negativ, ja.
Das macht doch die Situation nur schlimmer, weil es ist sowieso schon entschieden, dass man dahin geht.
Ja, mega.
Und sich auch nicht so als Opfer der Umstände fühlen, weil ich habe das entschieden, ich habe den Termin zugesagt, ich habe es in der Hand, auch mein berufliches Leben zu verändern, wenn ich merke, das entspricht nicht dem, was ich grundsätzlich möchte. Und in dem Moment bin ich ja kein Opfer der Umstände. Also alle, die diesen Podcast hören, würde ich jetzt mal ganz grob behaupten, haben so viel Freiheitsgrade und wir dürfen so viel selber entscheiden und wir können so viel beeinflussen, vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber mal sagen wir mal mindestens innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate, dass ich einfach denke, es ist wäre irgendwie vermessen, sich dann selbst leid zu tun. Und manchmal passiert mir das trotzdem, aber dann ziehe ich mich da ganz schnell wieder raus, weil ich merke, das ist kein Space, in dem ich mein Leben verbringen will.
Ja. Und aber es ist ja auch menschlich. Also auch das ist ja, ich finde das total schön, dass du das teilst, weil du bist erfolgreich, du hast unglaublich viel geschafft und geschaffen und bist immer noch on the way. Und das von einer Person wie dir zu hören, das öffnet, also das macht Hoffnung, finde ich, ne? Und das öffnet auch so einen Raum, sich selber verletzlich zu zeigen.
Ja.
Das ist ja letztendlich auch, was du machst. Ich meine, du sprichst tagtäglich über New Work und über erfolgreiches, aber auch gesundes und zukunftsfähiges Arbeiten. Ich habe mich gerade gefragt, wenn ich in unsere Gesellschaft gucke, in die Arbeitswelt, ne, dann sehe ich ganz viele Menschen, die einem Erfolg nachjagen, also die unbedingt erfolgreich sein wollen. Das ist ja die Ironie in sich selbst, aber was ist Erfolg überhaupt? Das definiert ja per se schon mal jeder Mensch für sich anders. Der klassische Erfolg im kapitalistischen oder auch hyperkapitalistischen Sinne ist natürlich, ne, Prestige, also viel Macht haben, viel Geld verdienen, einen Titel haben und am besten irgendwie eine Villa und ein fettes Auto und was noch alles. Und ich frage mich immer wieder, warum, wenn wir uns anschauen, wie diese Bewegung gerade sind, wie viele Menschen mental immer mehr erkranken, wie sehr Menschen keine Power mehr haben, wie sehr die Gen Z und noch viel jüngere Generation ein ganz anderes Arbeiten wünschen. Warum haben so viele Menschen immer noch das Bedürfnis, erfolgreich im klassischen Sinne zu sein, statt wirksam, gesund und verbunden?
Ich glaube, es ist ein Selbstwertthema.
Mhm.
Also ich glaube, dass solange du Bestätigung von außen suchst und deinen eigenen Wert an Bedingungen knüpfst, solange hast du das Gefühl, ich muss irgendwie ein teures Auto haben, ich muss teure Klamotten haben, ich muss auf Instagram toll aussehen und so weiter. Aber sehr selten kommt es ja aus uns, sondern wir haben ja das Gefühl, wir brauchen irgendwie Anerkennung von außen, um uns wertvoll zu fühlen. Und deshalb glaube ich, dass viele Leute ihr persönliches Glück und ihren Selbstwert in genau solchen Attributen suchen. Und ich will jetzt nicht so weltfremd klingen, sondern ich freue mich auch, wenn wir einen Urlaub in einem tollen Hotel haben. Und ich freue mich auch, wenn ich irgendwie Kleidung tragen kann, in der ich mich wohlfühle, wie zum Beispiel jetzt meine Jogginghose. Ist mein Fokus. aber die Frage ist ja, für wen und warum? So, und wenn ich in einem coolen Hotel bin, dann genieße ich das und habe nicht das Gefühl, ich muss das auf Instagram posten oder so. Und es ist irgendwie etwas, wo ich mich freue, dass wir das erleben können. So, aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss das immer im Außen machen und ich brauche das, um mich gut und erfolgreich und wertvoll zu fühlen, dann darf man es angucken. Und Selbstwertthemen sind super weit verbreitet und haben mich auch zu ganz großem Teil begleitet, ganz viele Jahre lang. Und es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe das nicht auch, sondern ich definiere mich auch immer noch viel zu viel über Leistung und solche Dinge. Aber ich lerne, und das ist vielleicht der Segen des Älterwerdens, da ist nicht das Glück. So, und ich finde auch, es ist komisch, wenn jemand, der von außen betrachtet, erfolgreich ist, so du hast ja gerade freundlicherweise gesagt, dass du mich als erfolgreich wahrnimmst, wenn der dann sagt, das ist alles gar nicht wichtig, weil das wäre ja auch eine Lüge. Das ist ja, ja. Der ganze Bullshit, den ich immer höre. Oder wenn ich auf Instagram irgendwelche Leute mit perfekten Körpern sehe, die sagen, ja, du musst einfach essen, worauf du Bock hast. Wo ich sage, genau. Und deshalb siehst du garantiert nicht so aus, wie du aussiehst, weil du das gemacht hast.
Ja.
Zumindest nicht, wenn ich alles essen würde, worauf ich Bock hätte.
Ja, genau.
Und deshalb glaube ich schon, dass es auch eine innere Befriedigung gibt, Dinge zu tun, die einen Wert haben und die man als wertvoll erachtet und einen Mehrwert leisten zu können und dafür positives Feedback zu kriegen. Aber parallel darf man einfach immer daran arbeiten, zu sagen, wer bin ich, wenn all das nicht mehr da ist? Also wer sind wir, wenn morgen LinkedIn zugemacht wird? Ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit in meinem Leben. Und es wäre so ein bisschen schade, was so Austausch angeht. Aber ich hätte halt nicht das Gefühl, dass ich ein anderer Mensch bin, nur weil eine Plattform, auf der ich so und so viel tausend Follower habe, nicht mehr da ist. Und
ja.
Das ist was, was ich aber vor ein paar Jahren total anders empfunden hätte und wo ich jetzt gerade, glaube ich, ganz gute Fortschritte in letzter Zeit gemacht habe. Und man kriegt dann auch eine gewisse Ruhe in sein eigenes Leben. Aber ich kann halt auch einfach sagen, das ist nicht leicht und es gibt da kein Patentrezept für. Nur so die Beschäftigung mit sich selbst, wer bin ich und auch mit wem vergleiche ich mich, weil Vergleiche ja auch super toxisch sind ganz oft.
Ja.
Wir uns eben einfach nicht fair vergleichen, sondern wir vergleichen uns mit Leuten, deren Job irgendwas ist, Vollzeit gut auszusehen oder einen tollen Kühlschrank zu haben oder so. ich glaube, da muss man sich einfach mit auseinandersetzen.
Ja, ja, absolut, absolut.
Und ich finde es immer ganz cool, ich habe ja selber auch einen Coach und Rangel hat letztens gesagt, sie versteht es überhaupt nicht, weil Leute einsehen, dass wenn sie zum Beispiel Muskeln aufbauen, dass sie das regelmäßig machen müssen und dass sie viel Zeit im Gym verbringen müssen oder zu Hause oder was auch immer, wie man das jetzt gerade plant. Aber wenn es so um das Thema psychische Gesundheit geht, da haben die Leute immer den Wunsch, dass es jetzt so ganz schnell geht. Dass wir eine Erkenntnis und dann haben wir es abgehakt. Und auch das ist ja einfach permanente Arbeit. Und die kostet auch Zeit, aber die ist natürlich auch manchmal sogar viel sinnstiftender, als jetzt irgendwie 3 Sätze Liegestütze zu Hause zu machen.
Voll, voll. Ich finde das, oh, du hast gerade so viel Tolles gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ich versuch's mal. Also erstmal finde ich gar nicht, dass das weltfremd ist, was du sagst, sondern demütig und reflektiert. Und ich glaube, genau darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, wir sind alle nicht davor gefeit, gerade nicht, wenn wir sichtbar sind, als Frauen sowieso schon mal gar nicht in dieser Gesellschaft, uns auch ein Stück weit den Strukturen anzupassen. Und wir leben nun mal noch in patriarchalen und auch in kapitalistischen, ich würde sogar schon hyperkapitalistischen Strukturen sagen, die eben auf Macht und auf Geld und auch auf Position basieren. Entsprechend kannst du nicht Teil dessen sein, wenn du dich da komplett rausnimmst. Ich glaube, das ist unmöglich und ich glaube auch gar nicht, dass es nötig ist. Es geht nicht darum, finde ich, zu sagen, ich bin nicht Teil dieser Gesellschaft, weil die so und so ist, sondern ich finde, es ist wichtig, dass man demütiger darauf blickt und sich bewusst wird, was man eigentlich hat, wie man das erreicht hat und wofür das heute vielleicht auch führt, ne? Und das immer wieder so in den Kontext zu setzen und sich immer wieder die Frage zu stellen, ist das das, was mich glücklich macht?
Genau, oder macht mich noch glücklich macht, weil es kann sich ja auch verschieben.
Genau, so, voll, ne? Und genau, und deswegen finde ich das total schön, was du sagst. Und ich glaube, genau dazu möchte ich auch immer wieder sensibilisieren, dass wir uns diese Mühe machen, in uns reinzuhorchen und auch wirklich zu schauen, okay, ist das Leben, was ich mir hier gerade aufgebaut habe, so richtig mit all dem, was ich dafür tun muss? Oder kann ich vielleicht auch die eine oder andere Sache tatsächlich lassen und mein Leben so ein bisschen anders ausbauen und auslegen? Und was ich dann total spannend fand, da würde ich gerne mal einhaken, das hat jetzt eigentlich wenig mit dem heutigen Thema unserer Podcast-Folge zu tun, aber irgendwie passt es trotzdem, nämlich Frauenkörper in dieser Gesellschaft. Mhm. Ey, ich habe mich da so oft schon drüber aufgeregt, insbesondere wenn ich bei Instagram schaue, und würde da gerne mal so deine Meinung zu wissen, weil es gibt so ein paar Frauen, die gottgegeben schlank sind, ne? Also, weil das ist ja so ein Riesenthema. Frauen müssen schlank sein, Frauen müssen schön sein. Was ja auch patriarchalen Strukturen entspringt, muss man auch mal dazu sagen. Und Fakt ist aber, und das wird uns mein ganzes Leben, also was ich jetzt schon lebe, irgendwie immer wieder programmiert, du kannst so aussehen, wenn du nur, wie du gerade gesagt hast, das Richtige isst, wenn du nur genug Sport machst, wenn du nur gesund bist. Und das ist Bullshit. Es ist absoluter Bullshit, weil wir haben Gene. Und die Gene lassen uns nun mal so aussehen, wie wir aussehen. Schlank, groß, klein, dick, dünn, breit, nicht breit, schmal, ne, you name it. Und ich kann natürlich bedingt in dem Rahmen, den ich habe, im wahrsten Sinne des Wortes, den Rahmen, den ich habe, kann ich mit Sicherheit gesund auf mich einwirken. Mhm. Aber ich werde nicht so schlank aussehen wie eine XY, die von Geburt an schlank war und immer so aussah, nur weil ich plötzlich mich ausschließlich gesund ernähre und ganz viel Sport treibe.
Ja, also ich glaube, das muss ich jetzt nicht, wer weiß wie, ausführen, dass der Grund dahinter natürlich Industrie ist, so, und dass sich das gut verkauft, weil jeder Fitness-Influencer wäre quasi auf einen Schlag sämtliche Follower los, wenn die Menschen nicht dieser Illusion nachhängen würden, dass das geht.
Ja.
Aber ich möchte dazu sagen, weil ich bin ja auch recht dünn, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass mir das völlig egal ist. So, jetzt komme ich mal mit den Grautönen rein. Ich bin total sozialisiert worden in einer Welt mit sehr dünnen Models und mit dem Gefühl, man muss schlank sein, um schön zu sein. Oder zumindest das ist der Teil, den wir beeinflussen können. So, und da ich mich sehr lange in meinem Leben unattraktiv gefühlt habe, war das für mich das, wo ich sagte, okay, das kann ich beeinflussen. Jetzt habe ich das Glück, dass mein Körper das auch eigentlich immer ganz gut mitgemacht hat, also dass der Stoffwechsel so gut war, dass diese Ursache-Wirkungsbeziehung funktioniert hat. Das heißt, wenn man irgendwie abnehmen wollte, habe ich irgendwie weniger gegessen und dann war das Ergebnis auch in ein paar Wochen da, dass man auch gemerkt hat, es geht in Richtung. Und deshalb habe ich auch immer gedacht, wenn jemand mehr oder eine andere Körperform hatte, es ist eine freie Entscheidung, man könne es auch anders machen.
Ja.
Bis meine Wechseljahre gestartet haben. Und das habe ich nicht gemerkt. Das geht immer sehr langsam los.
Ja.
Das ist ja erstmal die Perimenopause, wo so ein paar Sachen sich verschieben, ja auch irgendwie über Monate und Wochen und so weiter. Und ich habe auf einmal festgestellt, die Waage kennt nur noch eine Richtung. Und zwar ganz egal, wie diszipliniert ich bin. Wenn ich sehr diszipliniert bin, dann bleibt sie gleich. Wenn ich irgendwie mal in den Urlaub fahre oder so, dann kommen 1-2 Kilo drauf und die bleiben.
Ja.
Da kann ich noch so viel Joghurt abends essen und so weiter oder hungrig ins Bett gehen. Die bleiben. Ja. Und das war für mich eine so wertvolle Lektion, was meine eigene Überheblichkeit angeht, dass ich gemerkt habe, hey, also wenn dein Stoffwechsel nicht mitmacht und wenn dein Körper das nicht loslässt, dann lässt er das nicht los. So, und dann kannst du das noch so sehr wollen und noch so sehr diszipliniert sein. Im schlechtesten Fall machst du es einfach immer schlimmer, indem du deinem Körper A weniger gibst, als er braucht, und dein Stoffwechsel dann noch schlechter funktioniert, weil du ihn komplett falsch konditionierst. Und das fand ich eine heilsame Erfahrung, im Zuge der Therapie, weil es ging wirklich nicht nur darum, sondern ich hatte so viel Nebenwirkungen. Wenn du dir die Wechseljahresliste anguckst mit den Symptomen, und da sind 50 Symptome, dann konnte man locker bei mir bei 40 bis 45 einen Haken dran machen. Das heißt, ich habe mich schon entschieden, mich behandeln zu lassen, und mein Stoffwechsel ist heute wieder besser und dafür bin ich total dankbar. Nicht mehr wie mit 30, aber das ist ja auch vollständig okay. Aber da habe ich gemerkt, das kann ganz anders laufen, und wir sind leider so oft im Bewerten. Und das ist ja sowieso eines der Grundprobleme, dass wir immer irgendwie andere Leute aus unserer Perspektive bewerten und sagen, ja, okay, dann ist die Person nicht diszipliniert genug oder ist sie nicht genug. Und wir sehen so selten die Umstände, und ich glaube, die Welt wäre einfach so viel besser, wenn wir entweder mit diesem Bewerten aufhören würden oder vielleicht dann erst bewerten, wenn wir auch wirklich die Umstände kennen.
Ja, voll, voll, bin ich 100% bei dir. Magst du mal ein bisschen da reingehen ins Thema Menopause, Wechseljahre? Du hast es schon angesprochen, darüber wollten wir heute auch sprechen. Mhm. Du hast gesagt, du hast dich therapieren lassen, vielleicht auch wenn jetzt Frauen zuhören, die das selber betrifft oder die das Gefühl haben, dass sie es betrifft. Was genau waren so die ersten Steps, als du gemerkt hast, oh, irgendwas läuft hier gerade gewaltig schief, ich muss irgendwie was tun. Ja. Wen hast du kontaktiert? Was genau hast du gemacht? Magst du da mal so ein bisschen beschreiben?
Ich würde gerne noch eins vorher einsteigen mit den Symptomen, weil das fällt wahnsinnig schwer, das zu kapieren. Also A hat meine Frauenärztin, ich muss sagen, meine vorherige Frauenärztin, immer gesagt, ja, wenn sie 50 sind, können wir uns angucken. So.
Ja.
Ich war 44, als es losging.
Ja.
Und ich habe gedacht, ich habe einen Burnout oder eine Depression oder eine Angststörung. Also das war so das mit dem Gewicht, es hat zwar genervt, aber das habe ich auch irgendwie akzeptiert und gesagt, das liegt vielleicht irgendwie am Älterwerden.
Ja.
Aber was krass war, war einfach das Psychische. Und man muss dazu sagen, ungefähr ein Drittel aller Frauen trifft es relativ hart. bei einem Drittel ist so Mitte und ein Drittel, sagt man so ungefähr, kriegen davon nichts mit. Und ich gehöre halt zum ersten Drittel und ich habe einfach im Urlaub Panikattacken gekriegt. Also ich habe die nicht so krass gezeigt, aber so innerlich hatte so Zwangsgedanken, so okay, was ist, wenn mein Freund stirbt und wie schrecklich wäre das alles? Und ich habe gedacht so, what the fuck, Day, du bist hier in Frankreich im Urlaub und kannst dich nicht entspannen, weil du darüber nachdenkst, dass der Mensch, der du liebst, der sterben könnte.
Ja, ja.
Und das kannte ich halt nicht von mir. Also man hatte auch mal einen schlechten Tag und so, aber das war recht extrem. Ich war super schnell erschöpft. Und es gab eigentlich nur, oder nicht nur, aber es gab wirklich sehr viel dieses, entweder möchte ich jetzt ausrasten und irgendwie einen Teller gegen die Wand schmeißen und alle anschreien. Das ist auch nicht mein natürliches Naturelles. Ja. Oder ich setze mich jetzt in die Ecke und weine. So, ja. Und das war so, dass ich gedacht habe, krass, was ist los mit mir? Und jetzt hat der Zufall eine Rolle gespielt, weil ich habe eh eine neue Frauenärztin gesucht und eine Freundin von mir gefragt, die schon in der Perimenopause ist, weil sie ein paar Jahre älter ist als ich, wobei es auch früher losgehen könnte, theoretisch. Mhm. Und ich hatte eh schon einen Termin bei dieser Hormonärztin, weil ich dachte, ja, irgendwann wird mich das Thema ja betreffen, deshalb kann ich da ja mal hingehen. Und als ich dann wirklich, Gott sei Dank, 8 Wochen später den Termin bei ihr hatte, weil man wartet auf sowas ja leider dann auch relativ lang, da war gar nicht mehr das Gefühl von Luxus und man kann ja schon mal gucken, sondern da saß ich einfach weinend vor ihr und habe gesagt, ich kann und will so nicht leben. Dazu gab es auch noch körperliche Symptome. Mir haben die Füße wehgetan, mir haben die Hände wehgetan. Ich bin nachts immer um 3 aufgewacht und so weiter. Also es gab so viele körperliche Sachen, die ich aber nicht so schlimm empfand wie das Psychische. Und dann habe ich halt eine Hormonersatztherapie gekriegt. Und ich weiß, da wird immer sehr viel drüber diskutiert und gestritten, teilweise aber auch, weil immer noch auf sehr alte Forschungsergebnisse referenziert wird, ja, die heute so gar nicht zutreffen. Also ich weiß, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich sowas so sagen darf, aber ich bin ja auch keine Ärztin. Aber ich glaube, so ein Glas Wein birgt mehr Brustkrebsrisiken als ein bestimmter Zeitraum einer Hormonersatztherapie.
Ja.
Trotzdem wird das immer so hervorgehoben. Und das finde ich so absurd, weil immer gesagt wird, ja, das macht Krebs und so weiter. Das ist aber also ja, es gibt minimal erhöhte Risiken. Aber wenn wir uns angucken, was an Lebensmitteln alles diese Risiken erhöht, die guckt irgendwie gar keiner drauf.
Und deshalb nee, da sind wir wieder bei der Lobbyarbeit, ne? Und bei
genau. Genau. Und falls das jetzt jemand interessiert, also ich nehme ein Gelbkörperhormon, kein Progesteron, aber ein anderes. Ich nehme Östrogen und ich nehme Testosteron. Und ich bin total dankbar dafür. Das hat auch ein paar Wochen, nee, Monate gedauert, bis dann ich so richtig den Benefit davon gemerkt habe. Aber warum ich es auch mache, A, weil die Symptome so krass waren, aber B, finde ich Aufklärung da super wichtig, weil auch für die Frauen, die zum zweiten oder zum dritten Drittel gehören, diese Hormone sind da, um uns zu schützen. Die sind nicht nur da, damit wir irgendwie einen tollen Stoffwechsel oder sowas haben, sondern die schützen uns vor anderen Krebsarten, die schützen uns vor Osteoporose und vor sehr vielen altersbedingten Erkrankungen. Und deshalb würde ich es immer zumindest einmal prüfen und in Erwägung ziehen. Ich glaube nicht, dass das für jede Frau der Weg ist. Und es nicht umsonst gibt es auch ganz viele andere Wege und auch teilweise naturheilkundliche Wege, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber mal so ein realistischer Blick darauf, was passiert hier? Und selbst wenn ich nicht viel merke, wird es irgendwann Mitte der 40er losgehen, das, was passiert. Mal den Status zu erheben und sich mal die Optionen anzuschauen, auch anzuschauen, was bedeutet das für die eigene Gesundheit. Das wäre einfach mein großer Ratschlag. Und wenn jemand sagt, mache ich nicht, das ist wieder der Natur, dann ist das auch eine Entscheidung, die zu akzeptieren ist und die total berechtigt ist. Aber für mich war es einfach nicht aushaltbar. Und auch da habe ich total unterschätzt, wie krass diese Kraft der Hormone ist. Also Frauen, die wie du ein Kind haben, die werden das schon vorher mal mitbekommen haben, wie groß der Impact ist. Für mich war das neu.
Ja, ich musste gerade, ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen glasige Augen bekommen, als du den Satz gesagt hast, ich war mit meinem Freund im Urlaub und hatte plötzlich den Gedanken, Gott, was passiert, wenn er stirbt? Ich habe genau solche Gedanken gehabt, nachdem ich meinen Sohn bekommen habe. Also nachdem, da ist bei mir alles Chaos. Da wurde mir dann damals auch von meiner Therapeutin generalisierte Angststörung diagnostiziert, generalisiert, weil du eben immer in der Zukunft in irgendwelchen Szenarien steckst, die dir panische Angst machen. Und ich weiß, wie wenig lebenswert das ist. Ich habe das über anderthalb Jahre gehabt und es ist nicht weggegangen und es war der absolute Horror.
Ja. Das glaube ich sofort. Und es ist manchmal so schwer zu greifen, weil wir sind so konditioniert auf, okay, was ist mit unserer Psyche nicht in Ordnung? Und leider manchmal zu wenig darauf konditioniert, uns das Zusammenspiel auch von dem, was körperlich passiert, mit der Psyche anzugucken. Und ich glaube auch, das ist so ein Thema, über das so richtig wenig gesprochen wird. Also Wechseljahre wird ja etwas besser und ich versuche da auch dazu beizutragen.
Das finde ich schön.
Aber so Frauen nach der Schwangerschaft, da sollt ihr ja immer alle sehr glücklich sein und sehr dankbar und so alles ganz, ganz toll sein.
Ja.
Und ich glaube, dass wenn man sich mal medizinisch damit auseinandersetzen würde, gäbe es da auch Hormone und Ersatzstoffe, die einem wahnsinnig helfen würden.
Safe.
Aber das guckt irgendwie auch keiner so richtig an. Und ich denke, dass also eine Therapie kann immer eine gute Option sein. Aber wenn das Kernproblem so woanders liegt, dann würde ich mich freuen, wenn auch da mehr hingeschaut wird.
Ja, voll, voll. Und generell, also ich finde generell die Aufklärung über Hormonzusätze und Ähnlichem ist total interessant. Ich erinnere mich, dass ich damals bei meiner Frauenärztin war und die sagte dann irgendwie so zu mir, hä, wie, was wollen Sie denn für Hormone? Das so, was gibt es nicht, können wir nicht machen. Irgendwie so. Und dann dachte ich so, hä, aber ich merke ja, dass mit mir irgendwas nicht stimmt und ich merke, dass es nicht per se, wie du sagst, nur Psyche, also so ich, das hat ja ein massiver Umschwung in meinem Leben stattgefunden. Weißt du, so natürlich verändert sich da mit deinem Körper total viel. Du hast mega die Hormone, wenn du schwanger bist und dann fallen sie irgendwann wieder radikal ab und dann sollst du aber mit der neuen Situation plötzlich umgehen und leben.
Ja.
Und das ist ja crazy. Also ich stimme dir da voll zu und bin auch echt erschrocken darüber, dass wir da noch nicht weiter sind.
Ja, also ich meine zum Beispiel mit meinen Schmerzen in den Füßen, ne? Das ist so ein klassisches Symptom. Ich bin, und das ist auch dann immer nur morgens und so weiter, mit genau dem Ding bin ich zu einem Orthopäden gegangen, der gefühlte 30 Titel vor seinem Namen hat. Und ich habe jetzt Einlagen.
Und hilft es?
Nein, weil es ist einfach ein klassischer Hormonmangel. Also es war so, mit der Hormontherapie hat es aufgehört. Aber ich wundere mich, dass so ein Basic-Ding, weißt du, wenn du so ein Buch über Wechseljahre aufschlägst, deshalb finde ich es auch voll wichtig, dass Frauen sowas lesen. Zum Beispiel liebe ich dieses Buch Somebody Told Me, das ein total tolles Buch ist zu dem Thema. Wenn du dich damit auseinandersetzt, dann würde jeder Laie würde sofort erkennen, ah, okay, ist ein Wechseljahrssymptom. Und wieso kann jemand, der 35.000 Titel vor sich herträgt, dir eine Riesenrechnung hinterher schickt, nicht diesen Querbezug machen, okay, Frau mittleren Alters, wir müssen das Thema anschauen. Das ist absurd. Aber
ja, weil
so funktioniert unsere Medizin leider diesbezüglich.
Genau, nicht holistisch. Die sind nicht verknüpft. Es ist immer nur, die gucken immer nur, du sagst, du hast was im Kopf, dann gucken sie, dass du einen Kopfauer hast. Du sagst, du hast was im Bauch, dann sagen sie, ja, du hast Bauchschmerzen. Also die gucken aber nie, dass es auch was mit dem Darm zum Beispiel zu tun hat. Also es ist auch ein leidiges Thema, aber auch das, ne, so die Darmgesundheit ist so fucking wichtig für alle Symptome, die du im Körper trägst, für alle möglichen Krankheiten, für alles, was in deinem Körper irgendwie abgeht. Und keiner schert sich darum. Ich habe als Kind so viel Antibiotika nehmen müssen, weil ich so oft Halsschmerzen, so Angina hatte. Und was natürlich meinen Darm kaputt gemacht hat, glaubst du, dass damals jemand Probiotika und Präbiotika verschrieben hat? Das machen sie heute noch nicht. Du musst danach fragen oder selbstständig in die Apotheke gehen und sie dir holen, wenn du Antibiotikum nimmst. Das ist mir ein Rätsel. Ich weiß nicht, was da falsch läuft, aber es ist sehr, sehr erschreckend und es macht uns definitiv nicht gesünder.
Ja, beim Thema Wechseljahre finde ich absurd. Es betrifft einfach die Hälfte der Weltbevölkerung früher oder später und es wird nicht angeschaut. Aber genauso wie das, was du beschreibst, nach der Geburt, ich meine, so viele Frauen sind betroffen und es wird nicht geguckt, was sind eigentlich gute Sachen, die man mal checken sollte und was sind gute Präparate, die helfen. Auch allein schon, um auszusortieren, ist es, wenn es nicht hilft, dann ist es wichtig, auch psychologisch zu arbeiten.
Ja.
Aber solange du es nicht ausprobierst, kannst du nicht sagen, wo kommt das Problem her.
Ja, guter Punkt. Lass uns mal den Kontext zu der Menopause und dem Arbeiten machen. Und zwar, was passiert denn, wenn das leistungsorientierte Mindset der alten Arbeitswelt auf die hormonelle Realität von Körpern trifft? die nicht mehr funktionieren wollen oder vielleicht nicht mehr so funktionieren wollen, wie sie mal funktioniert haben?
Also ich kann vor allen Dingen sagen, was passiert ist, als mein leistungsorientiertes Mindset darauf gestoßen ist, dass mein Körper nicht mehr funktionieren sollte. Ich fand das ganz schrecklich. Ich habe teilweise vor meinem Laptop gesessen und einfach nichts verstanden, es nicht gewollt. Ich war unglaublich unglücklich und habe gedacht, ich kann einen Scheiß hier nicht machen. So. Und das ist natürlich trotzdem, legst du deine Muster ja nicht ab und denkst halt so, okay, fuck, was mache ich jetzt? Muss ich meinen Job aufgeben? Muss ich, habe ich mein Leben lang das Falsche gemacht oder auf das Falsche hingearbeitet? Das heißt, es kommen ja wahnsinnig viele Selbstzweifel hoch und nun hatte ich ja das Glück, relativ schnell Hilfe zu finden. Aber im Grunde müssen wir Leistung neu definieren. Und jetzt mache ich den Bogen zu dem, was ich auch in der Arbeitswelt mir wünsche, auch in ganz vielen anderen Kontexten. Mhm. Es geht ja irgendwie vom Gedankenset, geht es ja irgendwie immer so, dass du dann immer weiter dich nach oben arbeitest. Zumindest wenn du jemand bist, der in unserer Gesellschaft als ambitioniert gilt. Und es muss ja immer mehr werden. Also du musst ja immer mehr Verantwortung übernehmen. Du musst ja immer mehr erreichen, weil du bist ja irgendwie älter und weiser und so weiter. Und die Arbeitswelt berücksichtigt überhaupt nicht, dass unser Leben Schwankungen unterliegt, sondern die werden einfach rausgeglättet. So, du sollst nach der Geburt eines Kindes bitte extra beweisen, dass du wieder kannst. So, du sollst idealerweise nie mentale Herausforderungen erleben und wenn, dann sollen die bitte schnell geregelt sein. Du sollst in der Menopause oder in der Perimenopause natürlich genauso leistungsfähig sein, weil theoretisch hättest du ja jetzt, die Kinder sind oft aus dem Haus dann oder im Begriff aus dem Haus zu gehen, theoretisch hättest du jetzt wieder die Zeit und die Capabilities, also den Raum, das zu tun, aber dein Körper anscheinend anders. Ja. Und ich finde, wenn wir mehr akzeptieren würden, dass das Schwankungen sind und wenn diese Schwankungen nicht per se ein Karriereende bedeuten würden oder einen Karrierestopp hinsichtlich der Weiterentwicklung, dann hätten wir zum Beispiel viel mehr Frauen in Führung. Ja. Oder die sich noch quasi, das heißt noch, ich nehme das noch zurück, die sich Mitte 40 zum Beispiel sagen, okay, jetzt bin ich ready für den nächsten Schritt. Die Zahlen sind erschreckend, wie viele Frauen genau aufgrund dessen sich bietende Karriereoptionen nicht mehr in Anspruch nehmen, weil sie Angst haben, dass sie das nicht leisten können und Angst haben, diesem sehr starren Leistungsbegriff nicht gerecht zu werden. Und das Absurde ist ja, wir sind ja alles Menschen und jeder kennt ja diese Schwankungen und auch Männer haben das irgendwann mal vielleicht nicht in der Planbarkeit und der Intensität, sondern da stellt es sich manchmal anders da und manchmal kann es natürlich auch super intensiv sein. Und ich wünsche mir, dass ein Karriereweg auch berücksichtigt, dass wir nicht immer gleich leisten können und mich motiviert in Phasen, in denen ich das kann und in denen ich das bereit bin zu geben, weil wenn du zum Beispiel eine Familie gründest, hast du ja auch einfach mal einen anderen Fokus eine Zeit lang. Aber in den Phasen, dass ich viel machen kann und dass ich aber in Phasen, wo es eben weniger sein muss, auch um nachhaltig leistungsfähig zu sein, auch total okay ist, weniger zu machen.
Ja.
Und da bist du ja quasi dann immer schon ein gefundenes Fressen. Also nicht umsonst poste ich deshalb regelmäßig zum Thema Wechseljahre, weil ich den Luxus habe, das tun zu können.
Ja.
Würde ich in einem Konzern arbeiten mit Kollegen, die diesbezüglich weniger offen sind oder die sehr viele Vorurteile haben, die ich übrigens auch hatte zu dem Thema, dann würde ich das mir zweimal überlegen oder dreimal oder viermal oder auch einfach nicht machen, weil ich berufliche Nachteile hätte, weil die dann sagen würden, ja, hast du gesehen, was Fanti gepostet hat? Das ist ja kein Wunder, dass sie jetzt irgendwie gerade nicht so performt. Und dann würde ich quasi alles, was ich tue, darauf bezogen werden und ich würde irgendwie als weniger performant gelten. Und deshalb sprechen so wenig Frauen darüber. Und damit haben sie auf eine Art recht, auch wenn es dann wiederum nichts verändert. Also wir müssen ja immer die Balance finden, dass ich ja auch was tun soll. Aber ich glaube, da ist so ein großes Umdenken notwendig und das wird echt noch ein langer Weg.
Ja. Mich plättet diese Thematik ehrlicherweise total, weil ich natürlich voll bei dir bin. Leistungen müssen wir anders denken, genauso wie Erfolg. Und wir dürfen anerkennen, dass wir Menschen sind und entsprechend eben auch menschliche Attribute mitbringen, die dazu führen, dass wir beispielsweise in unserem Leistung nicht immer stetig aufsteigend sind, sondern auch mal schwankend oder vielleicht auch mal abfallend. Gleichzeitig überschlagen sich die News von großen Konzernen, die dazu aufrufen, noch mehr zu leisten, noch mehr zu performen, wo Menschen gekündigt werden und man noch mehr auf den Tisch bekommt in kürzester Zeit, wo wir keine Flexibilität mehr haben, wo wir kein Remote arbeiten dürfen, wo wir nicht im Homeoffice arbeiten dürfen und so weiter und so fort. Und ich frage mich halt immer, wie gelingt es uns in dieser Welt, gegen diese Ansprüche und Anforderungen anzukommen? Also vielleicht auch gerade als Frau, ne? Weil ich glaube, drüber reden ist natürlich der erste Schritt und das sichtbar machen. Und gleichzeitig denke ich immer so, ey, wir leben in 2025, sind wir so weit hinter unserer Zeit? Also ich meine, es fällt uns ja gerade auf die Füße, wir merken es ja.
Also als Individuallösung, das ist jetzt nicht die gesamtgesellschaftliche Lösung, würde ich immer empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, sich ein Umfeld zu suchen, in dem das Berücksichtigung finden kann, weil die Menschen da weiter sind. Also wenn man die Chance hat. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, ich bin voll happy grundsätzlich mit meiner Arbeit im Konzern, aber in diesem Konzern hat das Ganze irgendwie wenig Raum. Da muss man sagen, es ist viel verlangt von einer Person, alleine gegen das System in Anführungszeichen zu kämpfen, alleine eine Unternehmenskultur zu verändern. Vor allen Dingen gerade, wenn du in so einer Phase bist, hast du gar nicht die Kraft dazu. Das muss ich auch sagen. Also dein Fokus liegt nicht darauf, jetzt wie Jeanne d'Arc nochmal die Perimenopause im Unternehmen bekannt zu machen, sondern dein Fokus liegt darauf, den Tag zu überstehen.
Ja.
Ich glaube, der Grundgedankenfehler, und ich hoffe wirklich, dass wir dem nochmal auf die Spur kommen, auch in der Umsetzung, ist, was ist denn Leistung? Also ist es immer rein quantitativ, wie viel Zeit und wie viel Output? Aber es wird so wenig auf Outcome geguckt, also was ist wirklich das Ergebnis und nicht, wie viel Häkchen habe ich in der Liste abgearbeitet. Und es gibt auch einfach immer noch zu stark den Glauben daran, dass ein gewisser Druck es schon lösen wird. Dabei wissen wir doch eigentlich schon lange, dass Druck uns viel weniger performant macht und viel mehr in eine Angstzone bringt und viel mehr Stress auslöst. Und Stress ist ja per se nichts, was uns irgendwie schlauer oder gesünder macht. So, und schon gar nicht Dauerstress. Und ich glaube, dass gerade so, was große Unternehmen angeht, wenn die ihre Produktivität erhöhen wollen, dann müssen sie nicht die Leute ins Büro zwängen und dann müssen sie nicht irgendwie mehr Arbeit auf den Tisch packen, sondern müssen sie mal den ganzen Müll, der im System ist, wo sich Menschen gegenseitig Arbeit machen, die gar nichts mehr bringt, weil teilweise wird ja noch so gearbeitet und gedacht wie 1980, den müssen sie aus dem Getriebe holen, da hätten alle viel, viel mehr davon.
Ja.
Und ich muss natürlich auch Menschen motivieren zu leisten, weil die Burnout- und Überlastungsgefahr ist ja ungleich höher, wenn ich das Gefühl habe, das bringt ja sowieso nichts oder ich werde nicht gesehen oder ich werde nicht gewertschätzt oder ich habe gar keinen Bock. So, das kennen wir alle. Sobald ein innerer Widerstand da ist, wo auch immer der herkommt, fühlt sich die Arbeit ja so viel anstrengender und belastender an. Ja. Das heißt, ich darf ja auch gucken, was gebe ich den Leuten denn, wenn ich mehr von den Leuten will? Wie motiviere ich sie? Wie kann ich sie stärken? Wie kann ich dafür sorgen, dass sie sich auch gesehen und wertgeschätzt fühlen und dass sie auch bereit sind, Leistung zu bringen? Ja. Weil sich einfach alleine hinzustellen und zu sagen, ja, es muss jetzt irgendwie mehr werden, ist halt total hilflos.
Ja, absolut. Absolut. Dankeschön. Svanche, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende, aber ich würde ganz gerne nochmal auf euer Buch eingehen. Und zwar das Buch, was du gemeinsam mit Anahita geschrieben hast. Was du nicht hören willst, aber was du wissen solltest, um erfolgreich zu sein. Und bevor ich meine Frage stelle, mal kurz eine Frage vorweg. Ist das Buch eigentlich gezielt und überwiegend oder primär an Frauen gerichtet oder grundsätzlich an alle Menschen?
Grundsätzlich an alle, aber wir sind uns zweier Umstände bewusst. Das eine ist, ganz tolle Männer kaufen auch Bücher von Frauen und finden das gar nicht komisch. Aber ich würde sagen, die Mehrheit aller Menschen sind weiblich, die ein Buch von zwei Frauen geschrieben kaufen, wo auch noch eine Frau auf dem Cover ist. Das muss man einfach so sagen. Das ist auch beim Podcast so, du wirst mehr weibliche Hörer haben.
Habe ich, ja.
Genau.
Ja.
So. Und das ist klar. So. Und das andere ist, dieses Buch ist von zwei Frauen geschrieben. Das heißt natürlich, kennen wir uns und unsere Muster auch nur zu gut. So, das heißt, ein kleiner Bias wird drin sein, weil wenn wir zum Beispiel von dem Thema Fleißfalle sprechen, also Everybody's Darling is Everybody's Step heißt das Kapitel, dann ist so dieser Wunsch, irgendwie alle glücklich machen zu wollen und fleißig zu sein und so weiter, ja schon etwas, das Frauen viel stärker in ihrer Sozialisation haben. Weil das ist so, ich bin ja mit einem Bruder groß geworden, ich glaube, meine Eltern würden heute für sich beanspruchen, das sehr ausgewogen hinbekommen zu haben. Aber natürlich habe ich viel mehr irgendwie in der Küche Sachen geholfen Voll. Und gemacht und so weiter. Hat mir auch irgendwie eine Freude gemacht, weil ich wahrscheinlich schon als Kind ein kleiner People-Pleaser oder so war. ja. Und mein Bruder wurde mit sowas auch viel weniger behelligt. Und diesen Bias, den haben wir. Und deshalb sind natürlich einige dieser Ratschläge für Frauen umso wertvoller. Ja, auch das Thema definitiv. Netzwerk. Wir haben ja auch ein Kapitel zum Thema Netzwerk. Das ist etwas, in dem Frauen nun mal schlechter sind.
Ja. Oder auch, also ich frage, weil wenn ich jetzt in unsere Bubble so schaue, dann habe ich nicht das Gefühl, dass wir da drin schlecht sind, per se, ne? Aber das ist ja so eine Frage vielleicht auch des Erlernens, oder? Also das kann man Voll, ja easy das lernen.
Ja auch. Also ich habe ja, ich würde heute noch nicht mal gerne auf ein Netzwerk-Event gehen, wo ich keinen kenne.
Ja, ja.
Aber ich bin so ein bisschen entspannter, weil ich denke, okay, ja, vielleicht kann ich ja auch irgendwas Interessantes dazu sagen. Früher hatte ich irgendwie das Gefühl, wenn mich einer auf dem Netzwerk kennenlernt, dann bin ich quasi so die Niete im Lostopf. Ja, tut's mir sehr leid, weil ich habe ja überhaupt gar nichts, was ich zu bieten habe. Wenn der Selbstwert etwas höher ist, dann kann man auch das entspannter angehen. Aber es ist ja auch, Netzwerken heißt ja auch nicht auf Veranstaltungen rumhängen, sondern wir haben uns ja auch ganz anders kennengelernt und wahrgenommen. Und ich glaube, es ist wichtig, den eigenen Weg zu finden, aber man darf es eben nicht unterschätzen. Und du hast jetzt schon zu Recht gesagt, das ist eine kleine Bubble und die kleine Bubble ist insofern vielleicht vorteilhaft, weil die natürlich auch manchmal hoffentlich einen positiven Vorbildcharakter hat, also dass Menschen sich mehr trauen. Und ich versuche ja auch immer alle Menschen in meinem Umfeld und auch gerade Frauen, wo ich merke, die haben eigentlich den Wunsch zu motivieren, auch sichtbarer zu sein. Aber ich finde auch, Netzwerken ist ja nicht nur LinkedIn und Reichweite und so weiter, sondern ich habe mein größtes und wichtigstes Netzwerk kommt da nicht her, sondern das kommt wirklich aus den Menschen, mit denen ich mittlerweile arbeiten darf, den vielen unterschiedlichen Kompetenzen, die ich da in meinem Netzwerk habe, wo ich weiß, hey, wenn du das Thema hast, frag doch mal die und die Person. Das ist fairerweise, muss man sagen, super selten jemand von LinkedIn, zumindest niemand, den ich nur daher kenne, sondern das Persönliche ist immer schon richtig wichtig. Und da kommt es auch wirklich auf die Qualität an und nicht auf die Quantität. Und das heißt auch, manchmal ist es auch viel schlauer, erstmal innerhalb des eigenen Unternehmens ein gutes Netzwerk aufzubauen, als es irgendwie nur auf Social Media irgendwie aktiv zu sein. Weil das sind ja die Menschen, die dich kennen, die deine Arbeit kennenlernen sollten und die vielleicht auch mal an der richtigen Stelle ein gutes Wort für dich einlegen oder dich auf dem Schirm haben.
Ja, super wichtig, super gute Impulse. Was ich an eurem Buch, um auch darauf nochmal zurückzukommen, so mega spannend finde, ist tatsächlich, dass du ja die Impulse oder Strategien und Tools gegeben hast zu den einzelnen Kapiteln, damit man quasi auch direkt in die Umsetzung kommen kann, ne? Was ich immer super, super toll finde, weil ich glaube, so dieses darüber reden und ein paar Worte irgendwie zusammenschreiben ist mal die eine Sache, aber dann auch wirklich selber in die Umsetzung zu kommen und das für sich zu verwandeln, ist ja die Kunst und ist ja auch das, was uns häufig so schwerfällt als Menschen, ne? Und jetzt heißt das Buch, was du nicht hören willst. Mhm. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist denn etwas, das du lange nicht hören wolltest, aber heute als Wahrheit akzeptieren musstest?
Verschiedene Dinge. Also wir haben ja über Glaubenssätze gesprochen und manchmal gucken wir ja extra nicht in die Sachen oder in die Richtung, in die wir unbedingt am allermeisten gucken müssten. Mhm. Und ich war so, nee, da ist nichts bei mir. Das ist alles gut. Da habe ich mich mal mit befasst. Ende der 20er, Anfang der 30er. Ist kein Hindernis. Mhm. Und das ist totaler Quatsch. Wir haben immer irgendwelche Glaubenssätze, die uns im Weg stehen. Und es ist ein bisschen mühsamer, auf Musterebene zu arbeiten und eigene Muster zu reflektieren und anzugucken. Das kann auch wehtun. Aber es ist halt voll wichtig. Und das ist was, wo ich gedacht hätte, Musterebene, das ist mir irgendwie, das brauche ich nicht. Das ist für andere. Mhm. Das Thema Netzwerk ist ein ganz großes. Also wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich habe gar kein Netzwerk.
Okay.
Wäre ich vielleicht auch übertrieben gewesen, sondern so ein kleines hatte ich. Aber wie viel Freude und Energie einem das geben kann, auch vor allen Dingen Menschen etwas ermöglichen zu können, einen Gefallen zu tun können, Menschen miteinander zu vernetzen, da ziehe ich am allermeisten raus.
Ja.
Und was haben wir denn noch? Ach so, das mit dem People-Pleasing. Definitiv ein Thema gewesen. Also ich habe aufgrund einer Erkrankung, ich will es gar nicht so weit ausholen, aber es gab eine OP und danach konnte ich einfach by far nicht so arbeiten, wie es gewohnt war, lernen müssen, Nein zu sagen. Mhm. Und das habe ich mir beibehalten. Und ich habe gemerkt, das ist so hilfreich. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass sich die Leute dann scheiße oder arrogant oder nicht hilfsbereit finden. Manchmal ist es hilfreich, ein bisschen Kontext dazu zu geben, aber Nein sagen liebe ich mittlerweile und habe ich früher nicht geschafft, weil das einen riesigen inneren Konflikt in mir ausgelöst hat.
Ja. Yeah.
Und da hätte ich auch immer gesagt, man ist ja bestimmt auch erfolgreicher, wenn man zu allem Ja sagt und alle Chancen nutzt. Und das ist heute überhaupt nicht der Fall, dass ich das noch glaube. Und da gibt es so ganz viele. Ich habe jetzt so 3 rausgegriffen, aber im Grunde kann ich alle 17 unterschreiben, dass das Dinge waren, die ich entweder nicht für wahr gehalten habe oder die ich ignoriert habe, die wir da eben behandeln.
Mhm. Svanche, ich finde das ganz, 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 ganz toll, mit dir geredet zu haben. Wir sind jetzt wirklich am Ende. Wir haben schon massiv die Zeit überspannt, aber das war nötig, weil das Gespräch echt schön und tiefgründig war. Ich würde dir gerne noch eine allerletzte Frage stellen. Mhm. Die ist mir jetzt gerade gekommen, weil wir so ja wirklich tiefgründig irgendwie in deine Themen eingetaucht sind. Was würdest du Menschen raten? Wie gelingt es einem, so reflektiert zu sein wie du? Weil, also es hört sich jetzt so doof an, aber ich meine es wirklich ernst, ne? Weil ich finde, du bist wahnsinnig ehrlich, du bist wahnsinnig authentisch. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist, um nicht nur erfolgreich zu sein im klassischen Sinne, sondern auch um gesund und glücklich zu sein. Mhm. Ne? Also, dass man sich selber einfach mal erlaubt, nicht Übermensch und Roboter zu sein, sondern menschlich zu sein. Und da gehört eben zu, dass man auch mal krank ist. Da gehört zu, dass man nicht leisten kann. Da gehört zu, dass man mal schlechte Laune hat oder. Wie ist es dir gelungen, dahin zu blicken, dahin zu schauen, das radikal weiter zu tun und heute da zu sein, wo du bist?
Ich glaube, ich habe einen beruflichen Vorteil. Das muss man einfach so sagen, weil ich beschäftige mich ja immer damit irgendwie, was brauchen Führungskräfte, was beschäftigt Menschen, was motiviert Menschen. Und man müsste schon extrem unreflektiert sein, wenn das nicht auch auf einen selber abstrahlt. Also das, wenn ich einen ganz anderen Job habe, dann ist, glaube ich, die Disziplin, die ich an den Tag legen muss, um mich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, höher. Aber es lohnt sich natürlich trotzdem. Und bei mir ist der Prozess ja auch überhaupt nicht abgeschlossen. Also ich bin jetzt zum Beispiel in einem sehr intensiven Coaching mit Ranghild Struss, die einer der klügsten Menschen ist, den ich je kennenlernen durfte. Zumindest empfinde ich das gerade so. Sie mag das immer gar nicht, wenn ich das sage und so. Ja. Ich sage es trotzdem. Ja. Weil sie so ganz anders auf mich drauf guckt und mir nochmal Türen aufmacht, durch die ich auch freiwillig so nicht gegangen wäre. Ja. Und das macht Spaß. Also das tut mir gut und das macht Spaß, weil ich auch gerade das Gefühl habe, ich bin ready dafür.
Ja.
Aber es gibt auch ganz viele Jahre meines Lebens, und die sind jetzt nicht 30 Jahre her oder so, wo ich in bestimmte Ecken nicht gucken wollte oder auch das Gefühl hatte, auf eine bestimmte Art und Weise sein zu müssen, um akzeptiert zu werden. Mhm. Nur, ich habe irgendwie für mich gemerkt, es wird so viel leichter, wenn du sagst, was du denkst.
Ja.
Und es hat auch einen bestimmten Aussortierungsprozess, der vielleicht auch manchmal ein bisschen wehtut, weil klar, es gibt dann auch Leute, die sagen, okay, es passt nicht, oder du sagst, es passt nicht, weil es stößt nicht auf die Reaktion von Gegenliebe oder dass es irgendeiner gut findet, dass man jetzt gerade mal ehrlich was sagt.
Ja.
Aber ich glaube, es hat ganz viel so mit Ausprobieren und sich trauen zu tun. Und ich glaube, rückwirkend betrachtet waren das auch immer kleine Steps. Und war das auch ein Finden, was ist denn meine innere Stimme? Und dadurch wird aber auch alles leichter. Und ich glaube, das ist sowas, was ich Menschen wünsche, dass die in ihrem Tempo, auf ihre Art und Weise lernen, sich das Leben leicht zu machen.
Mega, wunderbar. Svanche, vielen, vielen lieben Dank für das sehr sympathische, offene, echte Gespräch. Es hat mich so doll gefreut. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder persönlich sehen. Dankeschön.
Danke dir.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.